Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Florian Schwinn am Tisch mit Sergei Lochthofen, dem Zeitungsdieb. Guten Tag, Herr Lochthofen.
Guten Tag.
Ist das ein Titel, mit dem Sie leben können?
Ja, durchaus. Ich vermute mal, das spielt etwas auf die Ereignisse vor 20 Jahren an, als die Thüringer Zeitung Das Volk zur ersten Reformzeitung im Osten der DDR wurde und wir uns für unabhängig erklärt haben. Das war natürlich ein ziemlich bedeutendes Ereignis.
Der Titel, der ist Ihnen verliehen worden von der Berliner Taz, der Tageszeitung. Sie waren der Erste, der der SED direkt nach der Wende in der DDR eine Zeitung, und das hat die Taz geschrieben, geklaut hat, in Anführungsstrichen. Die Zeitung hieß, Sie haben es eben schon gesagt, Das Volk, aber sie gehörte eben nicht dem Volk. Sie haben dann eine Mitarbeiterbeteiligungs-GmbH gegründet und die Zeitung übernommen. Dann gehörte sie zwar immer noch nicht dem Volk, aber wenigstens den Mitarbeitern.
Naja, das mit der GmbH, das kam dann viel später. Sowas wussten wir gar nicht im Januar, dass es so etwas gibt. Die DDR war ja ein bisschen anders konstruiert. Uns ging es einfach darum, deutlich zu machen, dass das mit den Zeitungen nicht so weitergehen kann. Die waren ja alle in der DDR Parteiorgane, ob nun der SED oder der CDU oder der Liberalen Partei. Und unsere Vorstellung war natürlich, es war klar, es gibt einen harten Wahlkampf für die erste Volkskammerwahl in der DDR, die frei ist, und die ganzen Parteien freuten sich, die Zeitungen als ihre, ja, Kampfgeschütze in Position zu bringen. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. So eine große Zeitung in Thüringen kann nicht einfach nur Sprachrohr einer Partei weiterhin sein. Das gab eine schwere Auseinandersetzung im Dezember und im Januar. Und wir haben uns dann für unabhängig erklärt. Aber da war ich natürlich nicht allein. Es war eine ganze Gruppe junger Kollegen, die das betrieben haben.
Sie sind aber dann gewählt worden zum Chefredakteur, vom Kollektiv sozusagen.
Das ist praktisch vor 20 Jahren gewesen, am 19. Februar. Ist auch eine Geschichte, die natürlich eng mit der Wende zusammenhängt. Man suchte ja eine Legitimation außerhalb von Instanzen. Man konnte ja nicht die alten Herausgeber, das war ja die SED, danach fragen, wer wird Chefredakteur. Zuerst haben wir versucht, die Zeitung als Truppe zu machen. Und das stellte sich aber sehr schnell raus, dass einer die Verantwortung übernehmen muss. Und dann haben die Kollegen mich in einer Geheimwahl, das möchte ich betonen natürlich, gewählt, und ich habe ganz gut abgeschnitten dabei.
Ich springe jetzt mal. Sie waren bis November 2009 Chefredakteur der Zeitung, die dann Thüringer Allgemeine genannt wurde und heute noch so heißt, gewählter Chefredakteur. Aber Sie wurden zwar gewählt, aber nicht abgewählt, sondern Sie wurden abgesetzt von den jetzigen Eigentümern der Essener Watz-Gruppe, dem größten Zeitungslöwen, den es gibt in Mitteleuropa. Angekommen im Kapitalismus?
Naja, angekommen waren wir natürlich früher, weil wir wussten, wir brauchen für die Investitionen hier in Thüringen viel Geld. Man musste ein neues Druckhaus bauen, man musste einen neuen Vertrieb aufbauen. Deswegen war klar, dass wir ohne Partner nicht auskommen. Und wir haben damals viele Gespräche geführt mit vielen Verlagen und haben uns für die Watz entschieden, was sicherlich auch in der Situation nach wie vor richtig war. Ich bin ja fast 20 Jahre auch ganz gut ausgekommen. Wir haben die Unabhängigkeit, die wir damals 1990 errungen haben, auch gelebt. Nur die Zeiten haben sich geändert. In der Watz sind auch nicht mehr die Leute wie früher, auf die man sich auch im Gespräch mit Handschlag verlassen konnte. Mhm. Das hat sich wirklich
Also da hat sich auch was in dem Betrieb
Da hat sich
geändert.
In der sagen wir, Art und dem Umgang und der Substanz des Managements geändert. Und die Folge dessen war dann, dass am Ende eine ganze Reihe Dinge passiert sind, die so aus meiner Sicht für die Redaktion auch nicht gut sind.
Das war in der Bundesrepublik dann ein großer Paukenschlag. Sie sind gefeuert worden. Erstmal hieß es, Sie werden abgelöst zum 1. Januar 2010. Dann haben Sie öffentlich Stellung dazu genommen und haben den bösen Satz gesagt. Und das war deshalb, weil Ihre Frau, die stellvertretende Chefredakteurin, auch gewählt bei der Thüringer Allgemeinen. Also nicht, weil sie Ihre Frau war, sondern weil sie auch gewählt war. Weil die gleich mit Ihnen mitgehen sollte. Deshalb haben Sie dann gesagt, das sei sippenhaft, wie bei den Nazis und bei Stalin.
Naja, man muss sehen, ich habe eine Familiengeschichte, wo man viel mit Nazis und mit Stalin zu tun hatte. Also ein Teil saß in Dachau im Konzentrationslager. Ich bin selbst in Vorkuta geboren, wo mein Vater unter Stalin im Lager gesessen hat. Das heißt, Sippenhaft ist für mich schon durchaus kein abstrakter Begriff, sondern in der Familie erlebt. Meine Großmutter ist an den Misshandlungen in einem Stalin-Gefängnis gestorben. Das heißt also, ich sage sowas nicht nur impulsiv, sondern durchaus auch vor dem Hintergrund, was ist das für eine Moral in einem Unternehmen, wenn möglicherweise mit einem Chefredakteur Diskrepanzen bestehen und man im gleichen Atemzug, wo man sich sozusagen ihm den Stuhl vor die Tür stellt, auch seine Frau, obwohl sie mit dem Konflikt sicherlich nichts zu tun hat und eine anerkannte, sehr gute Journalistin ist, auch raussetzt. Jetzt möchte man das im Nachhinein so darstellen, das sei nie passiert. Aber das stand in der eigenen Zeitung auf Seite 1. Da müssen sich die Manager fragen, was in ihren Köpfen eigentlich vor sich geht, wenn sie so etwas machen.
Wollen wir es mal versuchen, der Reihe nach aufzudröseln? Also fangen wir mal vorne an. Wie kam das damals dazu? Das war kurz nach der Wende 1989, Anfang 1990, dass die Belegschaft die Zeitung übernahm. Wie war das?
Naja, Sie müssen verstehen, aus der heutigen Sicht erscheint immer die DDR schwarz und weiß. Also es gab gute Böse, viele Böse, jetzt wären es immer mehr Gute. Am Ende habe ich das Gefühl, dass 100% die Revolution getragen haben. Das war natürlich nicht der Fall. Also nicht alle haben.
Vorher war niemand dabei und bei der Revolution dann alle.
Und jetzt sind sie alle Widerstandskämpfer. Das ist nun halt auch in der Geschichte nichts Neues und insofern kann man das auch schmunzeln zur Kenntnis nehmen. Die DDR war nicht nur schwarz und weiß, sondern sie war vor allem in allen Schattierungen grau. Das heißt, es gab Menschen mit, die Nischen gefunden haben. Es gab sehr unterschiedliche Auffassungen über Dinge. Sie war sehr kleinbürgerlich, sehr grau organisiert. Und in dieser DDR gab es natürlich vor allem auch durch den Impuls aus Russland, durch Gorbatschow, Perestroika und Glasnost natürlich auch immer wieder die Idee, was kann man hier machen. Nur mit dieser alten, sehr verkrusteten Riege an der Spitze war natürlich kein Wandel möglich und alles, was man da versuchte, klappte nicht. Dann kam dieser Wendeherbst, die offene Rebellion vieler Menschen in Leipzig auf der Straße. Wir sind Leipzig natürlich in der Hinsicht nach wie vor sehr dankbar. Und dann konnte man plötzlich auch in den einzelnen sozusagen Instanzen und Nischen dieses Landes Neues denken. Und das war in dieser Redaktion durchaus damals schon ein Thema. Und das hat sich in diesem Wendeherbst dann auch zugespitzt.
Das war eine Parteizeitung. Das heißt aber dann auch, die Belegschaft war auch in der Partei.
Ja, das gehörte eigentlich in der DDR dazu. Es gab ja nur Parteizeitungen, also es gab keine unabhängigen Medien, sodass, sage ich mal, auch die Selektion derer, die in solche Zeitungen gingen, sagen wir grundsätzlich auch gebunden war an das Parteibuch. Ich war da eine seltene Ausnahme, das hing halt mit der Familiengeschichte zusammen und dass ich in Russland geboren bin und einen russischen Pass hatte, das hat mir dann sozusagen die Mitgliedschaft in einer Partei erspart.
Aber wenn eine solche Parteizeitung, die getragen wird von Parteigenossen, wo die ganzen Journalisten, die dort arbeiten, bis hin zu den Redaktionshelfern, bis hin zu den Druckern, alle in der Partei sind, wenn die sich sozusagen plötzlich für unabhängig erklärt, was ist das für eine Art von Unabhängigkeit?
Sie müssen sehen, die DDR war tatsächlich nicht so homogen, wie das heute erscheint. Also ich sage mal, wenn man nach den offiziellen Vorstellungen ging, schaute keiner Westfernsehen. Mhm. Wenn man nach dem realen Leben ging, so schauten bis auf ein paar Polizisten oder Stasi-Mitarbeiter, aber auch die schauten Westfernsehen. Das heißt, sagen wir, man lebte in zwei, drei verschiedenen Welten, gleichzeitig parallel. Das ging in der Schule los und ging dann in der Arbeit weiter. Das heißt, viele Menschen haben auch ganz andere Interessen verfolgt. Ich bin mit Bob Dylan und Beatles und Rolling Stones aufgewachsen, auch wenn sie offiziell über weite Teile der DDR gar nicht stattgefunden haben. Das macht deutlich, dass Menschen auch auf andere Dinge vorbereitet waren, auch andere Interessen vertraten. Und in dem Augenblick, wo es die Möglichkeit gab, etwas anderes zu gestalten, zu machen, auch genug Menschen da waren, die immer dann sagten, nein, wir machen das nicht mehr so wie früher. Und insofern war auch diese Partei, war auch dieses sozusagen integriert sein in diese DDR, nie so monolith und nicht so eindeutig, wie es heute manchmal erscheint.
Sie haben mal irgendwo gesagt, früher gab es nicht die Leser, sondern es gab nur den Leser. Das war der Bezirkssekretär. Der war dann weg und das war die Befreiung?
Das war schon ein Teil der Befreiung. Das sind natürlich Prozesse abgelaufen mit einer enormen Geschwindigkeit, wo normalerweise in einer Reformzeit man 20 Jahre für Veränderung braucht. Das lief dann in dieser zerfallenden DDR innerhalb von einem halben oder dreiviertel Jahr ab. Wir waren die erste Zeitung, das hat die Leute noch viel mehr bewegt, als vielleicht unser Schritt, unabhängig zu werden, die im Osten das ARD- und ZDF-Fernsehprogramm im November gedruckt haben. Das war eine größere Revolution für die Leser als alles andere. Sie merkten dann plötzlich, in dieser Zeitung tut sich was, da verändert sich was. Und in dieser Zeitung steht etwas, was die Leser selbst nie für möglich gehalten haben.
Wie Sie meinen, Sie haben einfach eine Fernsehzeitung, Fernsehseite gemacht?
Oder wir was? Haben an dem Teil, Sie müssen ja überdenken, von Seiten konnte man da nicht reden. Die DDR-Zeitung hatte 8 Seiten insgesamt, davon war eine Anzeigenseite. Da stand auf der letzten Seite ein kleiner Keller, in dem das DDR-Fernsehprogramm von 2 Programmen stand. Mehr war das ja damals nicht. Und plötzlich erschienen dort ARD und CDF, was es bis dahin unvorstellbar war in der DDR. Und ich erinnere mich genau an die ersten Fragen der Kollegen aus Berlin, die nach 3 Tagen mitbekommen haben, in der Provinz tut sich etwas Ungeheuerliches. Und die Kollegen fragten, das war eine typische DDR-Frage, wer hat euch das erlaubt? Und wir sagten, wir fragen jetzt nicht mehr danach, wer uns das erlaubt, sondern wir machen das einfach. Das zeigt, dass also in dieser Redaktion ganz andere Prozesse abliefen als woanders. Und das war lustig. Wir hatten am Montag das ARD- und ZDF-Programm in der Zeitung. Mitte der Woche hatte es, glaube ich, der Morgen in Berlin. Das war damals die LDPD-Zeitung. Die waren auch ziemlich munter, die Truppe. Und am Sonnabend erschien auch das neue Deutschland mit ARD und ZDF-Programm. Das heißt also, solche Prozesse liefen dann plötzlich mit einer Geschwindigkeit ab. Ich will damit verdeutlichen, auch, dass das alles nicht so eindeutig, nicht so monolith war, sondern eigentlich die Ebenen, und, in denen das stattfand, sehr stark changierten. Vielleicht nur ein kleines Detail dazu. Ich habe an dem Tag, an dem wir das gedruckt haben, im ARD-Büro in Berlin angerufen und habe die Kollegen dort angefleht, uns bitte, weil wir nur ein Fernsehprogramm hatten für eine Woche, uns doch bitte das ARD-Programm für die restlichen Wochen und Monate zu schicken. Wir haben es 6 Wochen später bekommen. Die konnten nicht verstehen, was wir wollten. Die konnten sich nicht vorstellen, die Kollegen bei der ARD, dass eine DDR-Zeitung ihr Programm druckt.
Was Sie eben aufgezählt haben, das muss man vielleicht nochmal erklären, weil es ja auch schon 20 Jahre her ist. Also Sie waren eine erklärtermaßen unabhängige Zeitung. Die LDPD-Zeitung, die Sie gerade genannt haben, das war die Zeitung einer Blockflötenpartei, der Liberalen aus der DDR. Und die SED-Zeitung war das Neue Deutschland, das war noch stramm.
Das war die große überregionale SED-Zeitung, die es ja heute als kleinere Zeitung noch gibt.
Und das war so das Spektrum.
Ja, das ist ein Stück der DDR-Welt und der Realität gewesen, und wir waren noch nicht unabhängig, aber wir haben uns sozusagen natürlich schon so benommen. Also das heißt, wir haben nicht mehr mit dem Herausgeber, der SED, darüber verhandelt, ob wir das ARD- und ZDF-Programm bringen oder nicht. Für den normalen Zuhörer heute vollkommen banal und eigentlich so am Rande. Damals war das ein richtiger Schocker für den Leser, und die haben sich sozusagen gefreut über so eine Geschichte. Und das ging dann Schritt für Schritt weiter. Wir haben versucht, schon im Dezember diese Unabhängigkeit zu bringen. Wir hatten die fromme Vorstellung, wir könnten der SED für eine symbolische Mark die Zeitung abkaufen.
DDR-Mark, so. Natürlich.
Ja, das wäre noch, wir hätten auch sogar den Westmark noch zusammengekratzt, das wäre nicht das Problem gewesen. Aber die haben natürlich gewittert, dass daraus ein Erdrutsch passiert, dass sozusagen ein Teil ihrer Monopolstellung in der Presse verloren geht. Und wir waren auch die einzige Zeitung, die dann bedroht worden ist, dass wir keine Gehälter mehr kriegen, kein Papier. Man muss sich jetzt mal vorstellen, eine große Zeitung wie Das Volk damals, eine Bezirkszeitung mit hunderttausenden Lesern und hunderttausenden Auflage, hatte für 2 Tage nur Papier. Das heißt also, man kriegt ein Kontingent aus Berlin, und wir haben gesagt, wenn wir kein Papier mehr kriegen, werden wir in der letzten Ausgabe drucken, wer uns hier erpresst. Und das wäre natürlich für die PDS tödlich gewesen im Wahlkampf, sodass sie dann abgelassen haben von uns.
Sie hätten natürlich Papier aus dem Westen kriegen können.
Das war noch nicht so weit, das ist ja das. Das sind ja auch Schritte, die Schritt für Schritt gegangen worden sind. Es mussten ja erstmal, eine deutsche Revolution findet ja streng legal statt. Wenn Sie dran denken, die Menschen in Leipzig demonstrierten nicht um nachmittags oder vormittags, sondern streng nach Feierabend, damit niemand ihnen den Vorwurf machen kann, sie würden sozusagen die Produktion gefährden oder so etwas.
Die berühmte Bahnsteigkarte.
Ja, das ist von Lenin schon mal so zitiert worden, dass die Deutschen die Revolution nur so machen. Und genauso war das hier. Wir suchten nach einem ganz legalen Weg, und nie wollten wir den Eindruck erwecken, hier würde einfach nur etwas gestürmt und möglicherweise besetzt oder so. Also das heißt, wir suchten auch in der Redaktion immer den Rückenhalt der Mehrheit. Und wir haben 3 Vollversammlungen gebraucht, um diese Unabhängigkeit proklamieren zu haben. Bei 2 Vollversammlungen der Redakteure und der Verlagsmitarbeiter sind wir gescheitert.
Sie sind gescheitert an den Bedenken, dass sie vorgeführt werden könnten, dass das Projekt gleich geplatzt sein könnte, dass die Hoffnung in die Zukunft doch noch nicht so stark war?
Ja, die DDR war ja noch nicht so eindeutig auf dem Weg in die Vereinigung. Zu der Zeit, denken Sie daran, im Dezember gab es so Überlegungen bei Helmut Kohl, irgendwann konföderative Strukturen. Man sprach von 10, 15 Jahren Übergangszeit, was dann sehr schnell ging. Im Nachhinein sagt man, es konnte gar nicht anders gehen. Damals war das noch nicht verständlich. Es gab plötzlich in Berlin Demonstrationen von Menschen, wo man sagt, sieht aus wie Restauration. Das heißt also, es könnte auch nochmal zurückgehen, einen Schritt. Und wir wollten gerade in dieser Zeit eine Zäsur setzen, sagen, für uns geht es jetzt um alles. Wenn das hier gescheitert, müssen wir weg, müssen wir sozusagen im Westen als Journalisten, die unabhängig arbeiten wollen. Und am Ende haben die Kollegen mitgemacht, obwohl sie Bedenken hatten, obwohl sie Zukunftsängste hatten und obwohl ein Teil von ihnen wirklich eine Parteizeitung weitermachen wollte. Die sind dann auch sehr schnell aus der Redaktion rausgegangen.
Wer waren Sie, wer war Sergei Lochthofen vor dieser Wende? Sie waren gelernter Journalist, an der Universität in Leipzig ausgebildet, studiert. Das war die Kaderschmiede der SED-Journalisten.
Ja, das berühmte Rote Kloster.
Genau.
Da gibt es ja ein Buch dazu. Das ist richtig erstmal von der Anlage her. Es gab erstens nur eine einzige Stelle in der DDR, wo man Journalismus studieren konnte. Das war Leipzig.
Also entweder
an der Leipziger Universität. Also wenn man das werden wollte, musste man das machen. Und die Wege für Seiteneinsteiger waren im Gegensatz zu heute relativ schmal. Das heißt, es gab ein paar Germanisten, die Stimme verloren hatten. Die konnten dann vielleicht noch Journalismus machen. Aber im Großen und Ganzen ging das schon durch diese Sektion Journalistik. Und auch diese Sektion Journalistik war wie alles in der DDR sehr zwiegespalten. Zum Teil gab es sehr 150-prozentige, da musste man aufpassen, dass man an die nicht gerät. Aber es gab natürlich auch eine jede Menge vernünftiger Menschen, die einfach nur Journalist werden wollten. Das war dann die andere Seite. Insofern, es war nicht ganz so geheimnisvoll, wie es heute gedeutet wird. Und ich kann jetzt nur sagen, zur gleichen Zeit studierte eine Angela Merkel an der Universität Leipzig. Und ich glaube, es hat ihr nicht nur geschadet.
Also das heißt, Sie mussten dadurch, wenn Sie Journalist werden wollten. Aber Sie waren der Einzige, der kein Parteibuch brauchte.
Ja, das hängt jetzt mit der Familiengeschichte zusammen.
Ich bin in Russland geboren
und war dadurch Ausländer. Ich hatte einen russischen Pass zu dieser Zeit. Und die DDR hatte so eine Besonderheit, die SED, dass sie keine Ausländer aufgenommen hat, sodass ich immer sagen konnte, ja, meine Lieben, ich würde ja gern, aber es geht leider nicht. Ja?
Also diese Partei war eine deutsche Partei sozusagen.
Ja, die war sauber deutsch, obwohl sie den Internationalismus auf ihrer Fahne geschrieben hatte. Aber das waren eben halt auch immer so zwei Welten zwischen der Theorie und der Praxis. Und ich konnte mir dadurch den Luxus leisten, in dieser DDR integriert zu sein, aber nicht alles mitmachen zu müssen.
Sie haben ein Volontariat gemacht bei der Zeitung Das Volk, die heute Thüringer
Allgemeine
ist. In der
Redaktion Gotha, wo man übrigens zu der Zeit auch sehr stark Hessischen Rundfunk gehört hat, also den Sender. Also ich bin damit aufgewachsen in den 60er Jahren, weil man dann glücklicherweise Bob Dylan oder die Beatles mitschneiden konnte. Das war eigentlich, sage ich mal, eine spannende Zeit. Man muss dazu jetzt sagen, ich habe auch noch eine russische Schule absolviert, ein russisches Abitur gemacht und habe eigentlich Deutsch auf der Straße gelernt. Und habe dann das Lesen mit Mickey Maus und Comicsheften mir selbst angeeignet und habe dann erst angefangen zu schreiben während des Volontariats in deutscher Sprache.
Zu Ihrem Werdegang, was das Persönliche angeht, die Familie, kommen wir noch. Als Sie dann Redakteur waren bei Das Volk nach Ihrer Ausbildung, das war eigentlich für Sie Ende der Fahnenstange,
ja,
denn als Ausländer konnte man nicht mehr werden, oder?
Und das, was man so Karriere nennt, war das Ende, weil alles andere setzte voraus, dass ich Mitglied der Partei bin und möglicherweise dann auch Parteischule oder Ähnliches besuche, damit sozusagen der nächste Schritt gemacht werden kann. Das musste ich aber jetzt eingehen. Entweder ich konnte sozusagen das Privileg haben, nicht ganz so eingebunden zu sein, das war mir wichtig an dieser Stelle, oder ich hätte dann auf dieses verzichten müssen. Sicherlich hätte ich die Staatsbürgerschaft wechseln können zu DDR-Zeiten. Ich habe es nicht gemacht.
Also Sie sind aber heute Deutscher oder sind Sie
Ich bin heute Deutscher. Ich bin
Sie
heute
nicht Russe.
Ich bin heute Deutscher. Das ist ja in Deutschland relativ unproblematisch für jemanden, dessen Vater Deutscher ist und man nur zufälligerweise im Ausland geboren ist. Also Herr Wickert ist, glaube ich, in Peking geboren, ist auch kein Chinese.
Noch einen Satz zu Ihrem Abgang als Chefredakteur. Die Watz-Gruppe, also der Zeitungsriese aus Essen, noch zu DDR-Zeiten bei der Thüringer Allgemeinen eingestiegen. Sie haben es schon gesagt, mit damals 50%. Wussten Sie damals, wer da oder was da auf Sie zukommt?
Ja doch, wir hatten uns sehr schnell in einem Crashkurs mit vielen Verlagen beschäftigt. Es sind ja auch viele gekommen, hatten auch Interesse zu investieren. Am Anfang sah das nicht so aus. Am Anfang dachte man, die ganzen DDR-Zeitungen, speziell die SED-Zeitungen, werden den Bach runtergehen. Aber im Kopf vollziehen sich die Veränderungen nicht ganz so wie im Magen. Also während Joghurt und Bier schnell aus dem Westen kamen, war das bei den Zeitungen nach einem kurzen Reinschnuppern in diese anderen Zeitungen doch sehr schnell anders gelaufen. Weil ich glaube, die Redakteure lebten selbst die Veränderungen, die Menschen draußen betrafen. Das war ein Unterschied. Also man war höchstens einen halben Schritt den normalen Menschen voraus. Und das machte sozusagen die Erdverbundenheit an der Zeitung mit aus, sodass sie ein wichtiger Begleiter in dieser Umbruchzeit der Wende und später auch in der Einheit für die Leser war. Die WAZ war für uns insofern interessant, weil es die größte Regionalzeitungsgruppe in Deutschland ist und sie sozusagen das Geschäft, worum es ja auch letztlich mitging, besser verstand als viele andere Zeitungen,
weil sie regional denkt.
Und es war uns auch sehr sympathisch und es war auch lange Zeit garantiert, das ist heute nicht mehr der Fall, dass man uns als Redaktion volle Unabhängigkeit gewährt hat. Also nicht nur über zu der Pointe im Kommentar, sondern auch, wie wir die Redaktion effektiv organisieren. Das ist damals uns zugesichert worden, das wird heute ignoriert. Und das ist etwas, was sehr produktiv war. Die WAZ hat gut Geld verdient in Thüringen.
Und tut es noch? Die Thüringer Allgemeine schreibt auch in der Krise schwarze Zahlen, ja, wenn auch mit kleinere schwarze Zahlen.
Ja, aber im Gegensatz zu den Zeitungen in Nordrhein-Westfalen, die ja zum Konzert gehören, die zum Teil Millionen Verluste eingefahren haben in den letzten Jahren, haben wir immer für eine gute wirtschaftliche Basis gesorgt. Das ist auch etwas, was der Redaktion wichtig war, was, wie gesagt, jetzt doch ziemlich ignorant vom Management behandelt wird.
Sind Sie eigentlich noch Miteigentümer? Sie waren das ja mal über diese Miteigentümer GmbH.
Naja, es war ein Joint Venture, was damals gegründet worden ist, um die ganzen Prozesse zu beschleunigen und sie auch etwas steuern zu können. Die Treuhand hatte ja ein ziemlich lockeres Verhältnis zu den Zeitungen. Ich glaube, der gleiche Mann bei der Treuhand, der Zucker und Zigaretten macht, der macht auch Zeitungen. Das klingt ja so ähnlich alles, ja. So ähnlich wurde das dann auch gemacht. Es gab plötzlich relativ schnelle Entscheidungen in Chemnitz, es ging nach Ludwigshafen, ist auch interessant, und in Halle ging es dann, die Mitteldeutsche Zeitung, die ging nach Köln, da gab es so ein bisschen auch Diskussion, ob da die Politik eine Rolle gespielt hat, und wir wollten nicht unbedingt so zum Spielball werden. Aus diesem Grunde haben wir diese Konstruktion gewählt. Nun müssen Sie verstehen, man musste hier fast eine Viertelmillion Mark investieren, Milliarde. Da konnte man nicht 50% dagegen halten auf der anderen Seite. Das heißt, die Konstruktion diente eher dazu abzusichern, dass wir bei der Treuhand das vernünftig über die Bühnen kriegen, was ja auch dann geklappt hat.
Wir machen jetzt einen Break, machen eine Musik. Und Sie haben sich ausgesucht von den Beatles, 1967 eingespielt in den Abbey Road Studios, A Day in the Life. Warum das?
Na, erstens ist das der Sound meiner Jugend. Zweitens, das Duo Lennon McCartney ist für mich eines der kreativsten, das es gibt, und zeigt auch, dass in der Kunst etwas passiert, was es in der Mathematik nicht gibt. Dass 1 plus 1 nicht nur 2 ist, sondern 3, 4 oder 10.
Und dass der Text so einen ganz diversen Tag aufzeigt, wo alles zusammenfällt?
Ja, das passt auch ein bisschen von der Pointe her zu diesem Ereignis im November, als ich plötzlich, also ohne dass man vorher mir irgendwo irgendeinen Nachteil in meiner Arbeit nachsagen kann, im Gegenteil, man sagt ja auch seitens des Managements, ich habe eine hervorragende Arbeit 20 Jahre geleistet, dass man mir plötzlich den Stuhl vor die Tür setzt, das fand ich schon ohne Vorgespräch oder nichts doch schon merkwürdig.
Das war der November 2009 und wir hören ein Lied aus dem Januar 1967, die Beatles und A Day in the Life. Die Beatles 1967 aufgenommen in den Abbey Road Studios in London. Damals, als Serge Lochthofen, mit dem ich am Tisch sitze, beim Doppelkopf in H2 Kultur, ein junger Mann war, der in Gotha, richtig, damals schon in Gotha,
ja,
1967, heimlich oder wer unheimlich den Hessischen Rundfunk gehört hat und wahrscheinlich auch dieses Lied. Florian Schwinn am Tisch mit Serge Lochthofen, dem Mann, der SED zusammen mit der Belegschaft die Thüringer Bezirkszeitung Das Volk wegnahm, sie umtaufte in Thüringer Allgemeine und diese dann zu einer der erfolgreichsten Regionalzeitungen im Osten oder überhaupt in Deutschland gemacht hat. Woher eigentlich der Erfolg? Was war das?
Naja, ich glaube, wir haben eine gewisse Nähe oder einen Blick für die Leser gehabt von Anfang an. Ich kann mich noch an Debatten mit Kollegen aus Berlin, ein gewisser Böhmer, der ist gestorben ist und lange Zeit eine große Talkshow hatte, übernahm er dann als Herausgeber die Berliner Zeitung und sagte, er mache eine Washington Post des Ostens daraus. Und ich habe gesagt, wissen Sie, Sie sollten mal nach Marzahn fahren und schauen, wer sie liest, ob die tatsächlich etwas damit anfangen können. Das heißt, es ging aus meiner Sicht in dieser Übergangsphase sehr darum, den Menschen Lebenshilfe zu geben. Das heißt, die ganze Welt um sie hatte sich verändert. Mhm. Sie müssen immer daran denken, eine Lohnsteuerkarte gab es gar nicht damals. Also das heißt, Steuerkarten und alles, was damit zusammenhängt, existierte nicht. Das heißt, die Menschen mussten überhaupt erstmal sich mit ganz einfachen Dingen, Krankenkassen und anderen Dingen beschäftigen, verstehen, was da passiert. Und darum haben wir uns sehr stark gekündigt.
Also
Lesernähe und Hilfe. Und das ist, glaube ich, auch von dem Leser sehr gut honoriert worden. Das ist auch mit ein Grund, warum kaum ein Versuch aus dem Westen im Osten eine Zeitung zu etablieren gelungen ist. Im Prinzip sind sie alle gescheitert.
Sie hatten auf der einen Seite diese Lesernähe und haben den Service geboten und die Orientierung, die diese Leute brauchten. Sie haben auf der anderen Seite etwas postuliert als Chefredakteur, eine Politikferne. Das heißt, vorher waren Sie eine Parteizeitung und jetzt plötzlich haben Sie gesagt, mit Parteien wollen wir nichts mehr zu tun haben.
Ja, im Ausland gibt es das Sprichwort, ein Kind, das sich an heißer Milch verbrannt hat, bläst auch auf kaltes Wasser. Das heißt, wir hatten erlebt, was es bedeutet, wenn Zeitungen ideologisch motiviert gemacht werden, wenn sie sehr nah an Parteien sich anschließen und wenn sie Teil, ja, vielleicht auch eines politischen Klüngels sind. Das alles haben wir hinter uns gelassen und ich konnte überhaupt nicht einsehen, warum wir in einer neuen Situation, wo wir die Freiheit haben, diese Distanz zu haben, uns vielleicht auf andere Wege begeben. Das ist im Westen nicht überall der Fall. Da gibt es traditionell Zeitungen, die sind in dem Lager oder in jedem Lager beheimatet. Wir sind es nicht gewesen. Wir haben diese Politik auch, ich würde es fast sagen, zelebriert. Das heißt, wir haben deutlich gemacht, dass wir das durchhalten. Und ich glaube, das ist auch hier mit Zähneknirschen von den meisten respektiert worden, weil sie damit auch eine Instanz in diesem Land hatten, die tatsächlich in der Lage war, sowohl der CDU, wenn sie etwas Vernünftiges machte, zuzustimmen, als auch den Linken. Das heißt also, da ging es mehr pragmatisch um den Kern der Sache und das schätzten viele Leser, glaube ich.
Also eine unbedingte Neutralität.
Unbedingte Neutralität, ein großes Engagement für Thüringen, weil wir eine Regionalzeitung sind. Das heißt, alles, was Thüringen und den Menschen hier in diesem Land dient, war der Maßstab dafür, wie wir Politik oder politische Schritte bewerteten. Und natürlich sehr genau darauf zu achten, dass man nicht am Tisch der Politik sitzt und die Krumen sozusagen einsammeln darf oder etwas abbekommt. Da haben wir von vornherein auf Distanz gesetzt und das ist nicht selbstverständlich in der Branche.
Eher gibt es ja eingebetteten Journalismus, aber darüber reden wir später. Kommen wir nochmal zu dem zurück, warum es...
Ach, sehen Sie, das, ich glaube, bei den Kollegen gibt es auch so ein Gefühl, ich muss das doch machen. Ich kenne dieses Gefühl auch aus der DDR, also dieses vorauseilende Gehorsam, dass ein Kommentar doch vielleicht in die Richtung etwas geschmeidiger ist und nicht ganz so kantig ist. Wir haben mal etwas gemacht, was in der Presselandschaft in der Bundesrepublik einmalig ist und unverschämt ist. Wir haben ein Interview mit einem Minister, einem Bonner, damals Berliner Minister, nicht gedruckt. Wir haben wie immer so mit ihnen Absprachen treffen müssen. Dann wurde das umgeschrieben und nochmal umgeschrieben, nochmal umgeschrieben, bis zur Unkenntlichkeit. Und dann stand nichts mehr in dem Interview drin. Und dann habe ich den Herrschaften am anderen Ende gesagt, den Mitarbeiter des Ministers, also wir haben das Gespräch geführt, das war anders. Entweder drucken es so, wie wir es aufgenommen haben, oder wir drucken es gar nicht und drucken morgen einen weißen Fleck mit dem Foto des Ministers und schreiben drunter, dass wir es unseren Lesern nicht zumuten können.
Also er hat es zu Tode autorisiert sozusagen.
Ja, und die Herrschaften am anderen Ende glaubten nicht, dass sowas möglich ist. Und dann erschien die Thüringer Allgemeine einmalig. Ich glaube, keine andere Zeitung hat sich das gewagt, mit einem Foto eines Ministers in einem weißen Fleck, in einem großen in der Zeitung, den wir reingeschrieben haben. Wir würden es unseren Lesern nicht zumuten wollen, was dann in diesem Interview nach diesem Redigieren drin stand. Der Mann hat ein halbes Jahr mit uns geschmollt und hinterher wieder geredet. Das heißt also, wenn man es konsequent macht, kommt man auch damit zum Ziel.
Jetzt wollen wir mal versuchen herauszufinden, wo die Konsequenz dieses Chefredakteurs Sergei Lochtofen herkommt. Geboren, Sie haben es schon gesagt, in Workuta in Sibirien?
Nein, das muss ich sofort korrigieren, das ist die Arktis.
Ja, okay.
Aber nicht Sibirien, das ist ein nördlicher Ural, gehört noch zu Europa.
Ja. Okay, also ja. Westlich des Ural. Ja. Wie ist die Geschichte Ihres Vaters? Der ist doch eigentlich ein Deutscher. Wir haben es schon vorhin angedeutet gehört, kam aus dem Ruhrgebiet.
Der kam aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund, war Schlosser, Bergmann und war politisch engagiert, war links, damals noch nicht Parteimitglied, aber sehr sozusagen in der linken Bewegung engagiert und musste weg, eigentlich emigrieren, weil tatsächlich er auch dem Druck ausgesetzt war. Er stand auch später dann auf der berühmten Gestapo-Liste der meistgesuchten im Ausland sich befindenden Leute. Und er ist dann nach Russland gegangen.
Vor der Machtergreifung
Hitlers. Vor der Machtergreifung Hitlers. Aber die Machtergreifung Hitlers erfolgte ja nicht nur in diesem Januar 1933, sondern zum Teil regional in Thüringen beispielsweise schon viel früher. War ja schon Innenminister in Thüringen noch vor dieser Zeit. Und das war in Nordrhein-Westfalen auch nicht so, dass das nicht schon Vorläufer hatte, das Ganze. Das hatte was mit diesem politischen Druck zu tun. Und ist dann nach Russland und hat dort durch Zufall die Möglichkeit bekommen, in Moskau an der sogenannten Westuniversität, wo viele Ausländer studierten, zu studieren. Das hätte er in Deutschland sicherlich diese Chance nie bekommen.
Also er ist erstmal als Bergarbeiter, Bergschlosser.
Ja, Bergschlosser, hat dort im Donbass gearbeitet, er hat Brücken gebaut.
Also in der heutigen Ukraine.
In der Ukraine und im Kaukasus und ist dann, wie gesagt, durch Zufall mehr nach Moskau gekommen und hat dann die Möglichkeit bekommen zu studieren.
Nun kam der Krieg und dann war er Deutscher.
Ach, das war noch vorher. Der Krieg war noch lange nicht. Er ist dann Journalist geworden. Insofern bin ich in zweiter Generation Journalist. Und mein Sohn ist auch Journalist. Insofern, sage ich mal, setzt sich das fort. Er ist 37 während der großen Säuberung, Chistka heißt das im Russischen, wo Millionen Menschen verhaftet worden sind und Hunderttausende umgebracht worden sind, erschossen worden, ist er verhaftet worden. Auch mit Unterstellungen, also Spionunterstellungen, dass er die Bourgeoisie unterstützen würde und so weiter und so weiter. Und ist dann nach Wokuta 37 gekommen, also noch weit vor dem Krieg.
Aber schon, weil er Deutscher war.
Es war mit ein Grund sicherlich, warum man ihn verhaftet hat. Da waren halt zu dieser Zeit Russen, Ukrainer, Juden, Tataren sozusagen. Es gab für fast jede Nationalität Begründungen, warum man Hunderttausende von denen nehmen konnte und verhaften konnte. Chinesen, Koreaner, da oben in Wokuta war sozusagen die Welt versammelt in diesem Lager.
Und Wokuta war ein Teil des Gulag, wie man sich das richtig vorstellt.
Es gibt im Gulag noch ziemliche Abstufungen. Mhm. Das heißt, es gab für Wissenschaftler durchaus Einrichtungen nahe von Moskau, wo man wissenschaftlich weiterarbeiten konnte, aber natürlich im Lager interniert war, aber eine bessere Verpflegung hatte. Und es gibt sozusagen in der Hierarchie der Lager eigentlich ja zwei oder drei, sage ich mal, die schlimmsten Regionen. Einmal Wokuta, das ist in der Arktis, in der Tundra, oben am Polarmeer. Einmal Kolyma, das ist hinten im fernen Osten, Magadan, bei den Goldgräbern. Und einmal die Inseln Solovki im Weißen Meer, wo die ersten großen Massenerschießungen auch stattgefunden haben.
Dann ist Ihr Vater 1947 aus diesem Lager entlassen worden, aber dort in Wokuta geblieben.
Nein, nicht geblieben, er musste bleiben, in Verbannung. Verbannung, das kennt man in Deutschland auch nicht. Was könnte Verbannung in Deutschland sein? Ja, sie sind ja fast überall in einer zivilisierten Gegend. In Russland war das ein beliebtes Mittel, Menschen sozusagen kaltzustellen seit der Zarenzeit und sodass er nach dem Beenden der Lagerhaft in Wokuta bleiben und durfte dort Wokuta nicht verlassen. Er musste sich Arbeit suchen dort, musste sich selbst den Lebensunterhalt sichern. Und ich bin auf einem Hof aufgewachsen. Wir hatten eine eigene Wohnung in einem Haus und am Ende des Hofes war Stacheldraht und die Wachtürme und die Hunde und da ging das Lager los.
Sie sind dort geboren. Ihr Vater hat dort seine Frau kennengelernt, eine Russin, und deren Vater war auch im Gulag.
Der war noch länger, da war mein Vater noch in Dortmund, da war der schon 1928 das erste Mal verhaftet worden. Er gehörte zur sogenannten Arbeiteropposition, das war eine gewerkschaftliche Bewegung in den 20er Jahren gegen Stalin, die nicht davon ausging, dass der Sozialismus in einem Land aufzubauen ist, dass das möglich ist und dass das, was da passiert, sozusagen nicht rechtens ist. Die sind dann als Erste dran gekommen in den 20er Jahren.
Wieso ist Ihr Vater 1956, als er dann einen Prozess androhte und rehabilitiert wurde, damit er nicht geführt wurde, wieso ist er dann, Lorenz Lochthofen, mit Ihnen, mit seiner Frau, mit der ganzen Familie, mit Ihrem Bruder in die DDR ausgewandert, als er das Land verlassen durfte? Warum nicht in den Westen?
Naja, damals gab es mit Khrushchev den 20. Parteitag und die sogenannte Tauwetterperiode, wo man das erste Mal sich kritisch mit der Stalinzeit beschäftigte. Khrushchev selbst war ja einer der Höflinge von Stalin, das machte ja die Sache so kompliziert. Und mein Vater hatte durch Zufall überlebt gehabt, diese ganze Geschichte, aber habe nie Selbstbesichtigung unterschrieben, nie etwas unterschrieben, was gegen ihn selbst gerichtet hat, was die meisten gemacht hatten. Und dadurch ist er sehr schnell rehabilitiert worden. Und dann kam historisch etwas dazu, was heute nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, dass Adenauer nach Moskau gegangen ist und sich für die Deutschen, die in den Lagern saßen, meistens ging es da eben halt um die Kriegsgefangenen oder er hatte vorher um die Kriegsgefangenen im Auge. Die alten Politischen hatte er natürlich nicht so sehr im Auge gehabt, waren meistens KPD-Leute oder Linke. Aber die fielen dann genauso unter diese Amnestie für die Deutschen, sodass tatsächlich erstmalig die Chance bestand, Wokuta zu verlassen und meine Eltern dann nicht in den Westen gegangen, sondern in die DDR, weil mein Vater der Meinung war, also in Russland, das ist schiefgegangen mit der neuen, schönen, besseren Welt. Dann werden wir das mal in Deutschland probieren, also in der DDR wird das mit Sicherheit besser gehen und wir werden es besser machen.
Er hat es ja auch dann ziemlich weit gebracht. Er war als vielleicht der Einzige, ich weiß nicht, ob ich kenne keinen anderen Fall, aus dem Gulag kommend, dann irgendwann tatsächlich ZK-Mitglied hier der SED in der DDR.
Es war mit Sicherheit sehr, sehr selten der Fall. Das hing aber damit zusammen, dass er dann sozusagen nicht in politischen oder ideologischen Sachen unterwegs war, sondern in die Wirtschaft gegangen ist und dann Anfang der 60er Jahre ein Unternehmen leitete, das größte hier mit in Thüringen war, mit 13.000 Mitarbeitern, ein ehemaliges Rheinmetallwerk. Er war praktisch der letzte Rheinmetalldirektor. Da hieß es noch Rheinmetall. Das war völlig danieder mit, ich glaube, 70 Millionen Schulden und jahrelang keine Planerfüllung und so weiter. Und er hat es in sehr kurzer Zeit, in einem halben Jahr, hochgebracht. Und es ist zu einem der Vorzeigeunternehmen der DDR geworden, mit 40 Ländern Export, einschließlich Bundesrepublik, einschließlich Frankreich, Skandinavien. Die Arbeiter hatten dort auch, was ich zumindest kenne, dann auch einen ordentlichen Job gemacht, und das hat dazu geführt, dass man einfach anerkennen musste, dass da jemand mit viel Wucht und viel Kraft das macht, und man hat ihn dann letztlich als Wirtschaftsexperten von ISZK gewählt.
Ist es das, was Sie geprägt hat, dieses jetzt komme ich hier mal an und krempel die Ärmel hoch, so wie Sie das als Chefredakteur, als Sie die Thüringer Allgemeinen selbst übernommen haben, auch gemacht haben?
Ja, ich denke im Augenblick natürlich viel darüber nach. Ich bin ja jetzt erstmal arbeitslos. Man hat mich gekündigt, ja. Wie gesagt, unter Beteuerung, dass ich sehr gut gearbeitet habe. Und ich denke natürlich viel darüber nach, was denn die Beweggründe sind. Ich bin der Meinung, dass es zu jeder Zeit natürlich Pression gibt und die Systeme einfach das Maß der Grausamkeiten setzen. Und dass wir heutzutage auch mit viel Ungerechtigkeit zu tun haben, auch wenn mich nicht in der Art und Weise wie unter Stalin oder unter Hitler jemand das Leben nehmen kann. Aber man kann Existenzen zerstören, man kann das auch tun. Und die Menschen, davon bin ich tief überzeugt, die das machen, sind immer die gleichen. Das heißt, sie haben irgendwann Armbinden an, dann haben sie später keine Armbinden an. Und wir müssen uns auch überlegen, sollten wir uns wegducken, sollten wir das tun, was sie sagen, oder sollten wir auch immer wieder auch aufstehen und sagen, nein, so geht das nicht. Ich glaube, das ist etwas, was meine Familie getrieben hat. Mein Großvater war so, mein Vater war so. Und in meinen bescheidenen Möglichkeiten versuche ich natürlich auch nicht einfach nur einzuknicken und zu sagen, ja, okay, gebt mir 50 Euro mehr und ich halte die Klappe.
Wir hören das Lied, was dazu passt. It's all over now, Baby Blue, Bob Dylan.
Your sins, and it's all over now, baby blue.
It's all over now, baby blue, Bob Dylan. Aber es ist eben noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch etwas Zeit. Florian Schwinn am Tisch mit Sergei Lochthofen, dem ehemaligen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Herr Lochthofen, wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es um den Journalismus steht. Und Sie haben gesagt, na ja, es ist eben die Frage der Abhängigkeit und der Unabhängigkeit. Sie sind Opfer eines Konzerns geworden, der von jemandem geleitet wird, der bekanntlich ein SPD-Parteibuch hat. Sie haben Strukturen kennengelernt, die vielleicht ein wenig mit dem zu tun haben, wie Sie sie früher auch in der DDR kennengelernt haben. Denn es gibt, ich sage jetzt nicht Parteiseilschaften, aber es gibt Seilschaften in solchen Konzernen. Und diese Seilschaften setzen sich dann durch. Es werden dann Kommissare, die heißen dann Geschäftsführer, eingesetzt, die dann mehrere Zeitungen in Thüringen, nämlich alle, die WAZ hat, zum Beispiel befehligen. Wie haben Sie sich gefühlt, als plötzlich sich etwas, ich spitze das jetzt mal zu, sich wiederholt hat, was Sie eigentlich aus DDR-Zeiten kannten?
Naja, ich habe mich natürlich bewusst etwas zurückgehalten, weil mein Vergleich mit der Sippenhaft natürlich viel Aufregung erzeugt hat und letztlich dazu geführt hat, dass ich gekündigt worden bin. Also bis dahin schien das ja alles noch halbwegs zu laufen. Aber ich habe mich zu meiner Person selbst noch gar nicht geäußert. Ich habe mich nur zu meiner Frau geäußert, zu diesem Vorgang. Ja, es ist schon sehr schwer für jemanden im Osten, manches sozusagen als naturgegeben anzunehmen, obwohl man natürlich angesichts auch dessen, was man in der DDR erlebt hat, die Parallelen sieht und dazu neigt zu sagen, manches in der Demokratie findet ähnlich statt. Man darf es nicht überspitzen, das darf nicht inflationär sein, so etwas, aber wir sehen ja auch, dass andere auch zu ähnlichen Überlegungen kommen, wenn ich die Ereignisse beim ZDF sehe. Aber da muss auch das Umfeld, das da sozusagen konspirierend tätig ist, auch damit leben, dass man das auch irgendwann ans Tageslicht bringt und das schmerzt und da muss man drüber reden. Die Frage für mich in der Zeitung ist, wie wird eine Zeitung in 5 oder 10 Jahren aussehen? Viele Verlage meinen heutzutage, ich habe fast das Gefühl, dass das Management keine Zukunft für die Zeitung sieht. Das heißt, sie beteuern zwar die Leute, es wäre anders, sie würden sich für die Zeitung einsetzen, aber ich habe schon die Vermutung, die haben im Inneren abgeschlossen und sehen sich in 5, 6 Jahren schon in ganz anderen Gremien, in ganz anderen Institutionen. Ich sehe eine Zukunft für die Zeitung, aber in der Qualität. Das heißt, die Zeitung wird nicht gewinnen gegen Wettbewerber, beispielsweise im Internet, wenn sie die gleichen Häppchen, das Gleiche, was alle haben können, was alle kostenlos haben können, teuer verkaufen möchte.
Was ist diese Qualität, auch die Unabhängigkeit, die
Sie immer postuliert haben? Wir sitzen hier in Erfurt in einem Studio und schauen zum Fenster heraus Da draußen sind viele Menschen, denen passiert täglich etwas. Das sind spannende Geschichten. Die Geschichten müssen gefunden werden, die müssen aufgeschrieben werden. Das ist nicht ganz einfach, weil die Menschen manchmal selber gar nicht erkennen, dass sie in spannenden Geschichten leben. Dadurch wird sich eine Zeitung, auch Regionalzeitung, immer unterscheiden von dem, was im Internet angeboten wird. Das Internet zu kopieren, zu überholen als Zeitung mit den Schwierigkeiten, die wir haben, wir werden nachts gedruckt und morgens ausgetragen, das ist sehr teuer, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir werden uns unterscheiden müssen durch Qualität, und Qualität heißt Geschichten, heißt aber auch dann Journalisten. Denn Geschichten können nicht Leute aufschreiben, die nur mal auf 10 Veranstaltungen am Tag unterwegs sind und 20 Zeier produzieren. Das ist Unsinn. Das heißt, wir müssen in diese Qualität investieren, und das verstehen viele nicht und graben im Prinzip den Zeitungen im Augenblick durch einen unsinnigen Sparkurs. Ich wiederhole noch einmal, die Thüringer Allgemeine ist ein hochprofitables wirtschaftliches Unternehmen, das schwarze Zahlen schreibt und das für die Zukunft gerüstet ist. Redaktionell kann ich das zumindest sagen. Man zerstört einfach diese Dinge, weil man höchstwahrscheinlich in die Zukunft der Zeitung nicht glaubt. Und ich muss sagen, wir müssen uns heute überlegen, wenn die Zeitung 40, 45 Euro im Monat kostet, warum soll ein sehr gebildeter, interessierter Mensch, und niemand anderes wird dann die Zeitung kaufen, sie kaufen. Nur wenn gute Geschichten, interessante Beiträge von Journalisten, auch Geschichten, die widersprüchlich sind, auch Journalisten, die widersprüchlich sind, die nicht glattgelutscht sind, die nicht parteienkonform, nicht konzernkonform laufen, diese schreiben müssen. Es ist ein Irrglaube zu meinen, der Journalist als Beruf könnte draußen investigativ sein, die richtigen, schweren Fragen stellen und nach innen in die Verlage kuschen. Und das ist das, was Verleger heutzutage wollen. Diese gespaltene Persönlichkeit in der DDR, die wird höchstwahrscheinlich die Zukunft der Zeitung nicht bringen.
Braucht es denn diesen Journalisten überhaupt, wenn Sie sich die Zukunft der Gesellschaft anschauen, wenn Sie schauen, wie die Medien sich verändern, wie das Internet und die Peergroups dort an Kraft gewinnen und dieses vom Facebook über Twitter und so weiter, was es dort alles gibt? Braucht es da in Zukunft noch Journalismus?
Aber selbstverständlich. Das, was da im Internet passiert, ist spannend. Das ist auch eine Demokratisierung der Nachricht. Aber auch eine Trivialisierung, das heißt eine Zerlegung. Das heißt, kein Mensch kann mehr nachprüfen, kein Mensch kann mehr feststellen, ist denn das wirklich so oder so? Welcher Geheimdienst offeriert uns da gerade Nachrichten aus dem Nahen Osten oder nicht? Und wer ist von wem bezahlt? Das ist alles bei einer Zeitung etwas anders. Da gibt es tatsächlich noch alte, für manche überalte Rituale und Zusammenhänge, wo ich sagen würde, da wird gefiltert, da wird noch geschaut, vorausgesetzt, wir halten diese Fahne hoch. Im Augenblick sehen einige aus den Verlagen selbst an dieser Stange, an der diese Fahne hängt. Und ich glaube, in Zukunft wird der Journalismus noch wichtiger werden, weil sich die ganze Gesellschaft zerlegt in Gruppen und Gruppeninteressen immer mehr.
Sergei Lochthofen, ehemaliger Chefredakteur und vielleicht irgendwann demnächst wieder etwas Wichtiges in den Medien. Wir werden es erleben. Recht herzlichen Dank.
Danke sehr, meinerseits.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.